Wir haben ja eben schon einiges aus der Passionsgeschichte und die Ostergeschichte gehört. Das war so etwas wie eine Zusammenfassung aus den verschiedenen Evangelien. Wir hören jetzt das Osterevangelium nach dem Markus-Evangelium. Und möglicherweise wird uns das am Ende ein bisschen seltsam vorkommen, weil es gar nicht so zu unseren Vorstellungen passt. Als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Ja, und nun, was jetzt? Dieser Bericht des ältesten Evangeliums, der endet ja wie mit einem großen Fragezeichen. Wir kennen die Ostergeschichte doch eigentlich anders, oder? Wir haben sie eben auch ein bisschen anders gehört. Wir kennen sie schon so, dass da ein großes Staunen ist, auch eine große Erschütterung darüber, dass das Grab leer ist, aber dann doch auch bald große Freude und große Eile, um es den anderen weiterzusagen. Jesus ist auferstanden, er lebt. Bei den anderen Evangelien, da dauert's nicht lange, bis alle von Osterfreude und Osterjubel erfüllt sind. Aber bei Markus, beim ältesten Evangelium, ist das anders. Das endet tatsächlich ursprünglich mit diesen Worten: Sie gingen hinaus und flohen aus dem Grab und sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich sehr. Erst spätere Handschriften haben dann noch einen weiteren Schluss angehängt, und der ist so etwas wie eine Zusammenfassung dessen, was die anderen Evangelien berichten. Aber in den meisten Bibeln wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das ein späterer Schluss ist aus späteren Handschriften. Ja, aber wie das? So kann doch ein Evangelium, eine gute Botschaft, nicht aufhören mit den Worten: Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Aber vielleicht müssen wir das erst einmal aushalten. Die Frauen sehen das leere Grab und es sagt ihnen nichts. Es macht ihnen nur Angst. Die Frauen sehen die abgelegten Leichentücher. Und die sagen ihnen nichts, die jagen ihnen nur einen Schrecken ein. Die Frauen sehen auch den seltsamen Jüngling und hören seine Botschaft, aber das sagt ihnen nichts. Sie werden nur von Entsetzen gepackt und sie fliehen weg von diesem unheimlichen Ort. Und weil ihnen das alles nichts sagt, darum sagen sie auch selber niemandem etwas. Denn sie haben ja gar nichts zu sagen, weil das, was sie erwartet haben, nicht da war. Ein offenes Grab, das ist keine Botschaft. Und ein leeres Totenbett, das ist an sich noch kein Grund zur Freude, sondern eher ein Grund zum Gruseln. Sie flohen aus dem Grab und sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich sehr. Ja, und dann? Gibt es andere, die etwas anfangen können mit diesem Befund? Gibt es andere, die das deuten können, was da zu sehen ist, beziehungsweise was da eben nicht zu sehen ist? Ja, es gibt schon andere, die sich einen Reim darauf wissen und die sagen, der Leichnam ist eben gestohlen worden. Der ist versteckt worden. Wer weiß von wem und in welcher Absicht. Kommt ganz drauf an, wer es gewesen ist. Der Gärtner vielleicht? Oder die Jünger von Jesus selbst? Oder die Feinde von Jesus? Ein leeres Grab. Was kann das wirklich sagen? Eigentlich gar nichts. Oder alles Mögliche. Denn das offene Grab, das ist ja auch offen für viele Deutungen. Eine klare Aussage hat es an sich selber nicht. Glaube an den Auferstandenen kann am leeren Grab genauso wenig entstehen, als wenn es noch belegt wäre. Aber was dann? Zunächst einmal gar kein und dann. Mit dem leeren Grab ist den Frauen ja genau das verwehrt worden, was sie eigentlich wollten. Sie sind gekommen, um den Leichnam einzubalsamieren. Also sie sind gekommen, um Trauerarbeit zu leisten. Das ist eine schwere Arbeit und zugleich eine ganz wichtige Arbeit. Gut, wenn man sich dazu aufraffen kann. Denn nur so ist zu lernen, diese Tatsache zu akzeptieren, es ist jetzt vorbei mit diesem Menschen. So kann man Abschied nehmen, weil sonst das eigene Leben ja gar nicht weitergehen könnte. Zur Trauerarbeit gehört dazu, die Erinnerung zu pflegen. Und das ist ja das, was die Frauen wollen. Sie wollen den Leichnam einbalsamieren und ihn auf diese Weise jedenfalls für eine gewisse Zeit nochmal konservieren. Und dahinter mag der Gedanke stecken, wir wollen das Gute festhalten. Wir wollen die Erinnerung pflegen. Wir wollen nicht vergessen, was wir erlebt haben, und darum konservieren wir uns das noch ein bisschen. Damals hat man dazu wohlriechende Öle genommen. Wir würden heute vielleicht eher ein Fotoalbum anlegen oder Ähnliches tun. Im Blick auf Jesus haben die Frauen sich vielleicht gedacht, das Gute, was Jesus gesagt hat, das, was er getan hat, das wollen wir auch in guter Erinnerung behalten. Vielleicht können wir Jesus auf diese Weise jedenfalls in unseren Erinnerungen noch lebendig erhalten. Ja, könnte es so vielleicht weitergehen mit Jesus, dass seine Gedanken, dass seine Ideen, dass sein Vorbild gepflegt werden und so weitergeführt? Die Nächstenliebe zum Beispiel oder vielleicht sogar die Feindesliebe. Auf jeden Fall ein freundlicher Umgang mit Außenseitern, Überwindung von Gesetzlichkeit, das wäre doch gut, oder? Aber das leere Grab macht ja gerade dadurch einen Strich. So geht's nicht weiter mit Jesus. Jesus kann nicht als großer Toter durch die Geschichte geistern. Nicht als großes Vorbild, dessen Gedanken wir pflegen und dessen Ideen wir irgendwie weiterführen. Das Grab ist ja leer. Da ist ja nichts, was bewahrt werden könnte. Vielleicht hat das Grab jedenfalls auf diese Weise eine Botschaft, dass es uns sagt, was mit Jesus eben nicht geht. Wir können ihn nicht am Leben halten, indem wir uns gut an ihn erinnern. Aber was dann? Die Frauen fliehen entsetzt vom Grab davon und sind überhaupt nicht in der Lage, eine Botschaft weiterzusagen. Und doch geht es weiter mit Jesus. Und gerade die ersten Hörer und die ersten Leserinnen des Markus-Evangeliums mit diesem seltsamen Schluss, die sind ja das klarste Zeichen dafür, dass es weitergeht. Sie sind ja Gemeinde, sie sind Christusgläubige. Sie sind Menschen, die an den Auferstandenen glauben. Das Entscheidende für diesen Glauben, das ist nicht am leeren Grab geschehen. Aber mit diesen Frauen ist ein Wort mitgegangen, als sie geflüchtet sind. Der Engel, der hatte sie und die anderen Jünger zurückgeschickt in ihren Alltag, nach Galiläa, woher sie kamen, und hatte gesagt, dort wird Jesus euch begegnen. Das Entscheidende für den Glauben an den Auferstandenen, das geschieht eben in der persönlichen Begegnung mit ihm. In eurem Alltag, in eurem eigenen Leben, da werdet ihr ihn sehen. Das betont die Bibel immer wieder. Glaube entsteht, wo Menschen Jesus persönlich begegnen. Oder umgekehrt, wo Jesus den Menschen persönlich begegnet. Kein Mensch hat dabei zugesehen, als Jesus auferstanden ist. Das ist ein völlig unbegreiflicher Vorgang, den können wir überhaupt nicht fassen. Kein Wunder, dass die Bibel davon auch nicht berichtet. Was sie berichtet, was sie beschreibt, ist, dass Jesus Menschen begegnet nach seinem Tod am Kreuz. Und er tut das ganz unterschiedlich. Er begegnet der Maria Magdalena, die so verzweifelt ist über das leere Grab und die den Verdacht hat, der Gärtner hätte den Leichnam gestohlen. Und er spricht sie mit ihrem Namen an. Er begegnet ihr ganz persönlich. Maria, sagt er zu ihr. Er begegnet den Jüngern aus Emmaus, die da einen für sie ganz unbekannten Wanderer bei sich haben und dem sie erzählen von Jesu Tod. Und dann, als er das Mahl mit ihnen hält und das Brot bricht, da können sie Jesus wiedererkennen. Jesus begegnet dem engen Jüngerkreis, die sich versteckt haben, die aus Angst abgetaucht sind. Und er sagt ihnen zu, fürchtet euch nicht. Und sie bekommen neuen Mut und können von ihm reden und ihn bezeugen. Und er begegnet dem Thomas, und ich finde, das ist eine ganz besonders wichtige Begegnung. Dem Thomas, der nicht glauben kann, weil andere ihm was erzählt haben. Das reicht ihm zum Glauben nicht aus. Glauben kann er, weil Jesus ihm selbst begegnet, so wie er das braucht. Und er begegnet dem Paulus, gerade dem, der das Gerede vom auferstandenen Jesus mit Gewalt unterbinden will. Und die Begegnung wirft den Paulus wie ein Blitz vom hohen Ross. Jesus begegnet lauter Menschen, die eigentlich denken, es ist vorbei. Oder im Fall von Paulus, die das sogar wollen, dass es endlich vorbei ist mit diesem Jesus. Und es sind diese Begegnungen, aus denen Glauben entsteht. Paulus sagt von sich selbst, er sei der Letzte gewesen, der Jesus gesehen hat. Aber er ist ja nicht der Letzte, dem Jesus begegnet ist. Immer wieder, bis heute, erkennen Menschen die Gegenwart Jesu in ihrem Leben. Immer wieder, bis heute, erfahren sie, dass er lebendig ist. Und können sagen, er wirkt in meinem Leben. Er hat mir Mut gemacht. Oder er hat mir Kraft gegeben, da wo ich selber keine Kraft mehr hatte. Er hat mich getröstet, wo ich ganz am Boden war. Er ist mir vorangegangen, hat mir den Weg gezeigt. Oder auch, er hat mir den Weg versperrt, sodass ich umkehren musste und einen neuen Weg gehen. Er hat mir die Augen geöffnet. Von einer besonderen Form der Begegnung ist in unserem Bibeltext noch die Rede. Vielleicht habt ihr es gemerkt. Der Engel hat ja etwas seltsam, aber dafür umso auffälliger formuliert, sagt es seinen Jüngern und Petrus, dass Jesus vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Und Petrus? Ist er nicht einer von den Jüngern? Gehört er nicht sowieso dazu? Da werden wir vielleicht daran erinnert, dass Petrus ja zu den Jüngern gar nicht mehr gehören wollte, dass er mit denen nichts mehr zu tun haben wollte. Schon als Jesus seinen Tod angekündigt hat, da hat Petrus gesagt, und wenn sie auch alle von dir weglaufen, ich niemals, hat sich abgesetzt von den Jüngern. Die anderen, ja, die könnten dich wohl verraten. Ich ganz bestimmt nicht. Und als er im Hof des hohen Priesters angesprochen wird von Leuten, die da arbeiten, die zum hohen Priester gehören, da wird er zuerst gefragt, bist du nicht auch einer von denen, von den Jüngern? Und er sagt dann, nein, zu denen gehöre ich nicht. Bevor er seinen Herrn verrät, verrät er erst einmal die anderen Jünger. Und so scheint es, dass Petrus gar nicht mehr dabei ist, als die Frauen den Jüngern die Auferstehung verkündigen sollen. Sie sollen es den Jüngern und Petrus erzählen. Aber die Botschaft vom Leben, die gilt eben auch ihm. Auch ihm will Jesus neu begegnen. Im Johannesevangelium wird uns diese Begegnung besonders eindrücklich geschildert und die ist überhaupt nicht leicht für Petrus. Da wird er nämlich noch einmal ganz nah rangebracht an das, worin er versagt hat. Und Jesus fragt ihn nicht als erstes, hast du mich lieb, sondern er fragt ihn, hast du mich lieber als die anderen? Bist du besser? Bist du mehr? Brauchst du die anderen gar nicht? Das bedeutet Auferstehung. Es gibt einen Neuanfang, es gibt ein neues Leben für Menschen, die versagt haben, die schuldig geworden sind. Auch Petrus muss auf seinem Versagen nicht sitzen bleiben. Jesus zieht den schuldigen Petrus mit hinein in sein Leben. Die Begegnung mit Jesus bedeutet für Petrus, ich muss nicht sitzen bleiben, ich bin nicht festgelegt auf mein Versagen. Wenn Jesus im Tod geblieben wäre, dann wäre mein Verrat, dann wäre mein erbärmliches Scheitern nicht mehr zu ändern. Dann wäre es nicht mehr gut zu machen. Aber Jesus begegnet ihm neu. Seine Liebe hat den Tod überwunden und begraben ist am Ende nur die Schuld. Und dann? Das habe ich jetzt einige Male gefragt in dieser Predigt. Seltsam unabgeschlossen wirkt das Ende des Markus-Evangeliums und es kann einem so vorkommen, als ob da das Finale, die große Freude, noch fehlt. Aber ich glaube, so ist das nicht. Da fehlt nichts. Denn das Finale, das kann ja nur in unserem eigenen Leben stattfinden. Darum ist das seltsame Ende des Markus-Evangeliums in Wirklichkeit ein großer Doppelpunkt. Und dieser Doppelpunkt, der spricht jeden und jede von uns an. Bleibt nicht beim leeren Grab stehen, sondern öffnet euch für die Begegnung mit Jesus. Rechnet damit, dass er euch begegnen will und dass er euch mit in sein Leben zieht. Amen.